Building Next Door Insights.
Der Interview-Podcast aus dem Building Kunst- und Architekturwerkstatt Innsbruck.
Produziert von Rosa Fügenschuh, Raphael Haas und Valentina Madritsch.
Heute im Gespräch mit
Franz Jirka, Heizungstechniker in Innsbruck.
Und zwar wäre die erste Frage: In die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
Ich bin mir leichter vorgestellt. Ist eine extrem schwierige Frage. Ich bin eher geschichtsträchtig, also ich interessiere mich für Geschichte. Ja. Gibt es ja dieses Sprichwort, wenn einer nicht weiß, woher er kommt, weiß er nicht, wo er hin geht. Und deswegen würde ich eher sagen, in die Vergangenheit, weil die Zukunft möchte ich gar nicht wissen. Die kommt ja dann sowieso.
Rund oder spitz?
Auf alle Fälle rund.
Rund. Gibt es da einen Grund dafür?
Ja, spitz ist immer so Angriffshaltung, spitz ist immer, tut etwas weh, und rund ist freundlicher, also für mich, für meine Begriffe.
Und wenn man das auf uns, auf den Ofenbau jetzt so bezieht, tust du ja auch lieber runde Öfen bauen wie eckige, oder?
Ja, also ich habe mal Hafner gelernt oder Ofensätze gelernt, so nennt man das. Das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr, ich verkaufe Öfen, aber ich bin immer verwundert, wenn Menschen oder Kunden sehr geradlinige, kantige Öfen kaufen. Man kann, also mittlerweile bin ich doch schon 31 Jahre selbstständig und da kann man schon die Leute ein bisschen einteilen, wie sie ticken, wenn sie sehr geradlinig und sehr kantige Öfen kaufen und wenn Kunden sind, die also quasi eher weichere Formen wählen. Da kann man die Kunden schon auch einteilen ein bisschen. Mag vielleicht ein bisschen ein Vorurteil sein, aber nach 31 Jahren glaube ich, dass es kein Vorurteil mehr ist, sondern dass das tatsächlich zutrifft.
Das ist interessant. Hast du auch einen Lieblingsofen, also persönlich?
Lieblingsofen eigentlich, ja, es gibt schon Lieblingsöfen von mir, also, aber durch das, dass die Kollektion quasi bei den Öfen alle eineinhalb Jahr, zwei Jahre je nach Herstellerfirma geändert wird, lege ich mich da eigentlich nicht fest. Ich bin ein alter, konservativer Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe einen Ofen, einen Pelletsofen und den beheize ich schon seit 10 Jahren und kann mich also von dem schwer trennen. Der macht einen guten Job, der macht eine gute Arbeit, der läuft brav und es gibt keinen Grund jetzt da den auszutauschen. Und Lieblingsofen, mir gefallen Öfen, die also quasi eine Kachelware, eine Tonware an der Außenverkleidung haben. Das gefällt mir besser, als wenn einer eine Stahlverkleidung hat.
Mhm. Also eigentlich auch sehr konservativ, die alten Kacheln, oder?
Ja, es sind nicht unbedingt die alten Kachelöfen, wie man sie vielleicht kennt, in den Bauernstuben oder so, oder in die Gaststuben, sondern da gibt es schon moderne Kacheln, die also wirklich ein modernes Design haben. Das hat mit Tradition oder mit alten Bauernöfen gar nichts zu tun.
Ah, okay. Und würdest du jetzt am ehesten von allen Materialien Kachelöfen so am ehesten bevorzugen oder was?
Ja, ich bin ja doch schon etwas älter und ich merke das auch bei mir selber, dass man einfach mit dem Alter auch mit dem Zeitgeist mitaltert, muss man ganz ehrlich sagen. Also früher, es hat Zeiten gegeben in meiner Jugend, da habe ich eher auf Stahlöfen getippt, also auf relativ klassische Schwarz oder Anthrazit oder Grau Verkleidung. Jetzt bin ich in einer Lebensphase, das ist halt einmal so, gell? Also man ändert das ja, Gott sei Dank geht man da auch mit dem Leben mit, man hat da mehr Erfahrung und man ändert sich ja auch als Mensch ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen doch, weil man natürlich auch von außen Einflüsse kriegt. Und jetzt bin ich wieder angelangt, also bei den klassischen Öfen, also quasi Tonöfen. Und da bin ich auch so weit, dass ich also durch das, dass ich ja wahnsinnig viel mit dem Bau zu tun habe, auch beim Lehmbau wieder angekommen bin. Der Lehmbau ist also wieder etwas, was also neu entstanden ist. Und da halte ich total viel davon, wenn man sich mit dem beschäftigt, was Lehm alles kann und was Lehm alles macht und was Lehm alles ausstrahlt. Also bin ich wieder beim Lehm angekommen, ja.
Cool. Du hast ja gerade gemeint, in deiner Jugend, wie bist du zu dem Beruf gekommen? Also
Ja, also der Beruf war bei mir eigentlich vorgegeben, also durch meine Familie oder vielmehr durch meinen Vater. Mein Vater war also der Seniorchef und das war also früher so, dass also die Eltern einfach gesagt haben, du machst das und meine Geschwister machen das andere. Und da ist gar nicht lang gefackelt worden, sondern da hat es geheißen, du machst da Rauchfangkehrerlehre, du machst da Hafnerlehre oder du machst da Installationslehre. Und erst dann danach, also quasi mit ungefähr 22 Jahren oder mit 21 ungefähr, es hat schon ein bisschen vorher eingesetzt, aber das ist ja doch ein Prozess, habe ich mich dann doch abgenabelt, wie halt das jeder macht. Jeder Mensch, der halt dann ins Erwachsene-Leben schreitet, habe ich mir ein bisschen abgenabelt und habe dann schon meinen Weg gesucht und gefunden. Und da bin ich heute meinem doch strengen Vater dankbar, dass er mir das ermöglicht hat, dass ich also da so viele Sachen ausprobieren habe können, obwohl er das quasi immer bestimmt hat. Gell? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gewusst mit 14 oder mit 15, ob ich oder was ich überhaupt machen soll. Gell? Gewesen wäre, also mein Lebensding ist ja so, dass ich nach meinem Bruder in die HTL gehen hätte sollen. Damals war also bei der HTL noch eine Aufnahmeprüfung unbedingt vonnöten und natürlich ein gewisser Notendurchschnitt. Mein Notendurchschnitt war natürlich aufgrund meiner schlechten Leistungen ein bisschen zu nieder und deswegen haben sie mich dann zurückgestuft und mein Vater hat mir zu mir gesagt, ja, also, wenn sie die erst nächstes Jahr nehmen, also im nächsten Lehrgang nehmen, dann tust du jetzt da nicht die Zeit verplempern, sondern tust du gleich eine Lehre anfangen. Das ist binnen ein, zwei Tagen erledigt gewesen, dieses Thema. Und so ist es dann entstanden, dass ich dann also quasi im elterlichen Betrieb, mein Vater hat einen Rauchfangkehrerbetrieb gehabt, da in Innsbruck und in Kufstein. Und dann habe ich da die Lehre begonnen und da bin ich eigentlich aus dieser Lehre, aus diesem handwerklichen Beruf gar nicht mehr rausgekommen. Und die HTL war dann eigentlich Geschichte. Ich habe dann eben die Rauchfangkehrerlehre oder die Kaminkehrerlehre gemacht im elterlichen Betrieb. Dann hat mir mein Vater das ermöglicht, dass ich in Niederndorf, in Kufstein unten, eine Hafnerlehre machen kann. Das war also hochinteressant, weil da bin ich bei einem super tollen, ganz, ganz kleinen Zwei-Mann-Betrieb Ofensetzer gewesen, Hafner gewesen. Und da haben wir sehr, sehr viele Kachelöfen, egal ob gemauerte Öfen, klassische Bauernöfen, hochmoderne Öfen, im bayerischen Raum gemacht, von Rosenheim bis München. War total eine interessante Zeit. Das war also die zweite Lehre. Und wie gesagt, also die HTL ist dann immer in weitere Ferne gerückt und war dann auch irgendwann kein Thema mehr. Und dann habe ich eigentlich gesagt, es war halt nur interessant, nachdem ich Rauchfangkehrer gelernt habe, da die Gesellenprüfung gemacht habe, Hafner gelernt habe, da die Gesellenprüfung gemacht habe, habe ich gesagt, es war halt nur interessant, nur etwas zu machen, was auch noch mit Wärme zu tun hat. Und das ist der Heizungsbauer. Also der Heizung- und Gasanlagenbauer. Und das habe ich dann auch machen dürfen, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich habe dann quasi das auf zweiten Bildungsweg gemacht und habe da ja relativ wenig verdient. Und mein Vater hat mich halt da unterstützt und hat das auch ermöglicht. Und dann habe ich auch noch die Heizungsbaulehre gemacht im zweiten, wiederum als Gastschüler auf dem zweiten Bildungsweg und habe da nachher da die Gesellenprüfung abgelegt. Und dann hat es geheißen, okay, jetzt fangen wir wieder von vorne an, jetzt fangen wir wieder bei der Kaminkehre an, jetzt machen wir bei der Kaminkehre die Meisterprüfung, jetzt machen wir bei die Hafner die Meisterprüfung und eben bei die Gas- und Heizungsanlagenbauer die Prüfung. Gehen tut es bei der ganzen Geschichte darum, dass sich alle diese drei Berufe irgendwo um die Wärme drehen. Der Rauchfangkehrer wartet das, putzt das, reinigt das, dass das also quasi ordnungsgemäß funktioniert. Der Hafner baut das ja. Er stellt das Gewerk und beim Heizungsbauer sowieso, der bringt also quasi den Heizkessel, die Therme ein und macht natürlich auch die Wärmeverteilung, ob das dann Heizkörper sein oder Fußbodenheizung, das sei dahingestellt. Und das war, oder das ist so ziemlich mein Werdegang und das ist dann einfach relativ zügig vorangegangen und da habe ich dann doch überall die Meisterprüfungen gemacht. Also, man, das sind ja Meisterprüfungen, die sind ja nicht unbedingt leicht. Ja, das hat sich dann so ergeben und das war eigentlich dann für mich eine klare Sache und habe dann auch gemerkt, weil ich das habe ich zuerst schon angesprochen, durch das Älterwerden habe ich dann einfach gemerkt, ich bin eher so der Techniker, der mit dem Schraubenzieher, der mit dem Phasenprüfer, der mit dem Rohrzangel, also quasi der Techniker und habe mich dann eigentlich so ein bisschen auf die Technik gestürzt. Und habe dann auch schon einen Teil dann mit 25 Jahren, war ich da 26, einen Teil der Firma übernehmen dürfen und gestalten dürfen von meinem Vater. und habe dann so eine Servicefirma aufgebaut, wo wir quasi Gasthermen, Ölheizungen, Pelletsöfen serviciert haben und auch die Störungen behoben haben. Und so ist das quasi entstanden. Und ja.
Na cool.
Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich habe immer der HTL nachgetrauert. Gell? Also ist, aber dann mit 30 habe ich mir gedacht, Gott sei Dank habe ich den Weg nicht eingeschlagen, weil sonst war ich gar nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Man weiß es nicht. Gell?
Ja.
Und ja, ist so. Und jetzt bin ich doch schon 54 und jetzt muss ich echt sagen, das war ein super toller Weg. Und der geht ja noch weiter, der hört ja nicht auf, Gott, hoffentlich. Und ja. War bis jetzt eine total tolle Sache und ja, fühle mich pudelwohl. Habe extrem viele Arbeitszeit und habe sicherlich eine 60-Stunden-Woche, nicht eine 40-Stunden-Woche und auch keine 30-Stunden-Woche. Und manche Kollegen sagen zu mir oder manche Freunde sagen zu mir, du bist ja komplett verrückt, so viel zu arbeiten. Aber für mich ist das keine Arbeit, sondern für mich ist das einfach, soll ich sagen, Berufung. Das stört mich nicht. Wenn ich am Wochenende, am Samstag oder Sonntag zu einer Kundschaft fahre und da die Heizung richte, weil sie kaputt ist oder weil sie auf Störung ist, dann gibt es auch ein tolles Gefühl, wenn man wieder fährt nach einer Stunde oder noch, je nachdem, wie lange die Reparatur dauert. Und der kann dann wieder heizen und der sitzt nicht im Kalten.
Mhm.
Und das ist einfach ein toller Job und ja, mit dem bin ich zufrieden. Und deswegen sehe ich das nicht als Arbeit oder als Bürde oder was weiß ich, sondern mir taugt das, was ich mache.
Und jetzt, wo du eigentlich schon länger in der Branche jetzt arbeitest, wie würdest du sagen, also hast du irgendwie gemerkt, dass sich über die Zeit was in dieser Branche so verändert hat, wegen Technik oder so?
Ja, auf alle Fälle. Also man darf nicht vergessen, wie ich damals angefangen habe, da war ja alles analog. Ja? Also da waren die Zeitschaltuhren oder die Raumthermostate, die waren ja alle analog und da war eine Zeitschaltuhr, die hat man mit der Hand einstellen können und die Reiter, also die, was also quasi die Schaltzeiten freigeben für die Heizzeiten und für die Nachtabsenkungszeiten und für die Wasserbereitung, das waren alles so Steckreiter, die hat man alle mit der Hand hineingegeben. Heutzutage ist das alles digital. Ja, es ist schon sogar so weit, dass ich ja durch das, dass die Firma doch eine gewisse Größe hat, ich ja eigentlich auch operativ außen können wir mitarbeiten. Also quasi bei den Monteuren nur dann, wenn also Not am Mann ist oder Not an Frau ist, dann fahre ich natürlich nach außen oder am Wochenende die Störungen. Und da merke ich schon, obwohl ich eigentlich immer gearbeitet habe, dass man da wahnsinnig aufpassen muss und diese Digitalisierung, die geht ja wahnsinnig schnell vonstatten. Ja? Und wenn ich jetzt da quasi ein halbes Jahr nicht mehr rausfahren würde zu den Anlagen und zu den Öfen, die ja heutzutage alle digital gesteuert werden und angesteuert werden, dann verliere ich da irgendwo den Anschluss. Gell? Weil ich nachher natürlich nicht weiß, wie komme ich da jetzt in dieses Menü, wie komme ich in das Service-Menü, wie schalte ich da irgendwelche Vorgänge aus und ein. Und da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man da immer am Puls der Zeit bleibt, am Ball bleibt, weil sonst verliert man da den Anschluss und dann wird das immer schwieriger.
Absolut. Hat sich das auch so mit der Umwelt so verändert, mit dem Bewusstsein für die Umwelt?
Ja, auf alle Fälle. Also man... wie ich damals angefangen habe, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht mehr, aber wie gesagt, das kann man sich jetzt ausrechnen, also minus 35, minus 38 Jahre. Da war es so, dass also in der Innenstadt, ich halte mich ja im Großraum Innsbruck auf, da waren ja noch viele Ölöfen, das ist ein ganz primitives Heizmittel oder Heizungsart. Da waren auch noch Koksöfen vorhanden. Das ist ja alles, die Koksöfen gibt es ja fast überhaupt nicht mehr. Ich glaube, wenn man in Innsbruck 5 Koksöfen findet, dann ist das eh schon viel. Und diese Ölöfen sterben eigentlich aus. Die gibt es ja zum Teil gar nicht mehr im Handel zum Kaufen. Auch die Ersatzteile gibt es jetzt auch nicht mehr. Also da hat sich wahnsinnig viel getan, also von diesem Koks, was ihr vielleicht kennt von den Filmen mit den Lokomotiven, wo jemand Koks hineinschaufelt, damit quasi der Dampf erzeugt werden kann. Von diesen Koksöfen bin ich hingekommen bis zum Heizöl schwer oder leicht und dann zum Heizöl extra leicht, also den Diesel, bis hin zum Gas als Brennstoff und vom Gas hin zur Gasbrennwerttechnik. Und jetzt sind wir eigentlich angelangt bei Pellets und bei Wärmepumpen. Also da hat sich in den letzten 35, 38 Jahren schon wahnsinnig viel getan, also extrem viel.
Franz Jirka, Heizungstechniker in Innsbruck. Der